ARD.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Dies ist die Bonusfolge passend zu unserer ersten Folge Der Massenmörder vom Falkenhagener See. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt da an.
Wir haben euch eine Bonusfolge versprochen. Hier kommt eine Bonusfolge. Die Hinrichtung von Friedrich Schumann, der als der Massenmörder von Falkenhagen in die Geschichte einging, hat uns nämlich noch ganz schön beschäftigt. Hört euch die komplette Folge unbedingt an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Friedrich Schumann, jetzt mal kurz, ne, nur ganz kurz gefasst, soll 25 Menschen getötet haben. 6 Morde konnte man ihm nachweisen. Und er wurde im Mai 1921 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Wie üblich war das damals? War die Todesstrafe umstritten, wie heute? Und wie lief eine Hinrichtung überhaupt ab? Diese und viele andere Fragen kann und wird Kriminalhistorikerin Regina Stürico für uns beantworten. Hallo Regina.
Hallo Jana.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Gibt es Aufzeichnungen darüber, wie häufig die Todesstrafe nach dem Ersten Weltkrieg, also in der Weimarer Republik, verhängt wurde?
Ja, Aufzeichnungen, das ist ein bisschen übertrieben, so kann man das nicht sagen, aber es gibt schon Zahlen, an denen man sich orientieren kann. Also man sagt, in den 20er Jahren, also gemeint ist die Zeit von 1919 bis 1933, wurden 1141 Todesurteile gesprochen und vollstreckt wurden davon 184.
Wenig. Warum wurden so wenige davon nur vollstreckt?
Ja, die Todesstrafe war in der Weimarer Republik schon sehr umstritten. Und man hat sich wirklich genau überlegt, wen man nun wirklich hinrichten soll.
Aber was heißt das? Also wenn die einmal gesprochen war, wie sind dann die Täter dem dann doch entgangen?
Naja, also Todesurteil bedeutete nicht automatisch Hinrichtung. Es konnte sehr gut sein, dass die Täter, was meistens der Fall war, dann zu lebenslanger Zuchthausstrafe begnadigt wurden. Die Begnadigung, das machte meistens der Reichspräsident. Ja, manche kamen auch in eine psychiatrische Heilanstalt, lebenslänglich, das ist auch passiert. Manche haben Revision eingelegt gegen das Urteil. Dann wurde das auch nochmal verschoben, der Prozess vielleicht neu aufgerollt, aber deshalb wurden nicht alle Todesurteile vollstreckt.
Und war diese Zahl, es waren knapp über 1000 in diesen Jahren der Weimarer Republik, war das deutlich weniger als zuvor?
Nee, für die Zeit davor, das kann ich so nicht sagen, da gibt es überhaupt keine verlässlichen Zahlen.
Also das heißt aber, vor dem Ersten Weltkrieg zur Kaiserzeit war jetzt die Todesstrafe auch nicht an der Tagesordnung?
Das kam drauf an. Also für Mord war die Todesstrafe schon immer an der Tagesordnung oder solche Verbrechen wie Landesverrat, schwere Brandstiftung oder die Herleitung eines Eisenbahnunglücks. Das wurde mit der Todesstrafe bestraft.
Auch in der Weimarer Republik?
Auch in der Weimarer Republik noch, ja.
Aha. Die Herleitung eines Eisenbahnunglücks.
Ja, genau. Also die Manipulation von Eisenbahnschienen, dass ein Zug entgleist.
Wie, das scheint mir irgendwie ein bisschen schräg.
Ja, das klingt schräg, aber das war tatsächlich an der Tagesordnung. Also entweder war es ein dummer Jungenstreich, was ja auch schwer bestraft wurde, oder es war tatsächlich nicht an der Tagesordnung, aber es ist oft vorgekommen, dass Straftäter einen Zug zum Entgleisen gebracht haben, dass der Zug also umkippte oder nur anhalten musste.
Warum?
Und die wollten die Fahrgäste berauben. Die wollten von denen das Geld einsammeln oder wertvolles Gepäck oder was weiß ich.
Das klingt so wie Wilder Westen, so Postkutsche überfallen.
Genau, so ungefähr. Ja, aber das hat es wirklich öfter gegeben. Und genau das war auch der Grund, weshalb die Todesstrafe dann noch einmal also auf den Prüfstand kam. Mhm. 1926 kam es zu einem folgenschweren Unglück bei Leifferde. Zwei relativ junge Männer haben einen Zug, das war der Express Berlin-Paris, zum Entgleisen gebracht bei Leifferde, kurz vor Hannover. Und dabei sind auch viele Menschen ums Leben gekommen. Der Zug kippte um bei voller Geschwindigkeit. Wie gesagt, viele haben das nicht überlebt. Und die Motivation der beiden jungen Männer war, sie wollten eigentlich nur, dass der Zug anhalten muss. Sie hatten also die Konsequenz überhaupt nicht bedacht. Der Zug kippte aber um und sie waren so erschrocken, dass sie ihren Plan, die Fahrgäste alle auszurauben, gar nicht verwirklichen konnten. Sie sind vor lauter Schreck sind sie abgehauen. Aha. Sie wurden aber trotzdem gefasst und dann zum Tode verurteilt. Und da haben dann viele Leute, vor allen Dingen auch Prominente, Einspruch eingelegt. Es gab ja auch damals schon die Liga für Menschenrechte. Die Liga für Menschenrechte hat auch protestiert. Und also im Folge dieses Urteilsspruchs, das war 1926, wie gesagt, da gab es eine große Diskussion, ob die Todesstrafe überhaupt noch angemessen ist.
Zufall, dass es jetzt dieser Fall oder diese zwei jungen Männer waren? Oder warum haben jetzt ausgerechnet an der Stelle die Leute protestiert?
Das war das jugendliche Alter der Täter. Mhm. Die waren wohl gerade erst 21. Mhm. Und sie hatten ja die Tat auch bereut. Sie sind ja auch abgehauen. Sie haben ja ihre Tat gar nicht durchgeführt. Sie haben ja niemanden ausgeraubt.
Aber ja, den Tod vieler Menschen in Kauf genommen.
Das haben sie schon gemacht. Aber sie haben damit nicht gerechnet. Aber vorher war auch schon öfter mal die Rede, also Todesstrafe, ist das noch zeitgemäß? Die Diskussion, die war halt schon da. Und das war dann das gab den eigentlichen Ausschlag, noch einmal darüber nachzudenken. Halt, Todesstrafe, vielleicht ist das doch nicht so gut.
Hat man sie dann, man hat sie noch nicht abgeschafft. Ich weiß, in Deutschland, also zumindest in der Bundesrepublik, glaube ich, bis 1953, also mit dem Grundgesetz wurde sie abgeschafft. In der DDR wurde 1981 das letzte Mal die Todesstrafe durchgeführt. Das heißt, diese Diskussion führten letztlich nicht zur Absetzung der Todesstrafe.
Es gab eine Initiative, sogar im Reichstag 1928, aber dieser Gesetzentwurf, der wurde nicht angenommen.
Hm. Ging das durch alle Gesellschaftsschichten, die das hinterfragen dieser Praxis? Oder wer hat sich da vor allen Dingen stark gemacht gegen die Todesstrafe?
Vor allem die Intellektuellen haben sich dafür eingesetzt. Also eine Petition haben Heinrich Mann unterschrieben, Kurt Tucholsky, Albert Einstein. Ja, die waren generell gegen die Todesstrafe. Und auch Ernst Genner, der berühmte Kriminalkommissar, der so viele Mörder gefasst hat, der hat an der Todesstrafe stark gezweifelt. Mhm. Er hatte ja als Kriminalkommissar das Recht, wenn jemand zum Tode verurteilt wurde und die Hinrichtung bevorstand, er auch bei der Hinrichtung dabei sein durfte oder konnte.
Die Ermittler des Falls
die durften bei der Hinrichtung dabei sein. Und Gennert hat das abgelehnt. Der hat gesagt, nee, ich zitiere das jetzt aus zweiter Hand, aber er soll in seiner typischen berlinischen Art gesagt haben, nee, also wisst ihr Leute, irgendwie weg müssen sie ja, aber dabei auch noch zukicken. Also nee, das ist zu viel für mich.
Ja, sehe genauso.
Ja, was?
Ja, Gennert. Ja. Sie wurde durchgeführt. Mhm. Offenbar über 100 Mal, wie du es gesagt hast, unter anderem auch Friedrich Schumann. Mhm. Wie wurde sie durchgeführt? Wie lief so ein Hinrichtungstag ab?
Ja, in der Weimarer Republik wurden sie meistens guillotiniert, also die typische Guillotine mit diesem ganz scharfen Messer obendran, das sauste dann runter und schnitt dem Verurteilten den Kopf ab, der dann in einen Eimer fiel.
Mhm. Geht schnell.
Sollte schnell gehen, ja.
Das war die einzige Methode?
In der Weimarer Republik auf jeden Fall ja. Aber das hing wohl auch von den jeweiligen Ländern ab. Also in Bayern soll es noch längere Zeit die Todesstrafe mit dem Beil gegeben haben.
Handbeil?
Mit dem Handbeil, ja.
Ist es vielleicht die Guillotine dann auch einfacher durchführbar gewesen, weil das ja doch vielleicht auch eine Überwindung darstellt, dann also derjenige zu sein, der mit dem Beil in der Hand einem Menschen, und ist wahrscheinlich auch fehleranfälliger, den Kopf abhackt?
Es ist fehleranfälliger. Ob die Scharfrichter damit Probleme hatten, weiß ich nicht. Also ich kann mich schlecht in diese Situation versetzen. Aber auf jeden Fall war es sicherer.
Was waren das denn für Menschen, die diese, ob nun mit dem Handbeil oder an der Guillotine stehen, die Hinrichtung durchgeführt haben?
Darüber existieren viele Gerüchte. Ja, so genau weiß man das gar nicht. Aber die Biografien, die man kennt, dann war es tatsächlich so, dass sie entweder Abdecker waren oder also Leute, die Pferde geschlachtet haben oder eben tatsächlich Schlechter, Fleischer. Ja.
Liegt ja auch irgendwie nahe.
Es liegt nahe, ja.
Gibt es denn auch bekannte Scharfrichter oder Henker, die irgendwie einen gewissen Grad an Berühmtheit erlangt hätten?
Ja, die gab es tatsächlich. Und du musst mich jetzt entschuldigen. Ich habe ein schlechtes Namengedächtnis und diesen Namen, den vergesse ich immer wieder. Ja, natürlich, der berühmte Karl Gröbler. Ja, der hat, glaube ich, auch den Schumann hingerichtet. Und das war ein ganz berühmter Mann. Er stammte wohl aus Magdeburg. Und also fuhr der meistens durch die Lande und wurde beauftragt, die Hinrichtung durchzuführen.
Das heißt, nicht jede Stadt hatte ihren eigenen Scharfrichter. Das war dann.
Nee, so viel Hinrichtung gab es ja nicht. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen.
Und hast du eine Ahnung, was der so für einen Ruf hatte? Der hatte ja auch Nachbarn und Arbeitskollegen hat er nicht so viele gehabt, aber was die so für einen Stellenwert hatten in der Gesellschaft damals, die Scharfrichter, weil es ist ja wirklich ein grausiger Job.
Also, ist ein grausiger
oder
Job.
Vielleicht war es sehr gut bezahlt.
Naja, aber da muss man jetzt, da kann man wirklich nur spekulieren, aber Gröbler hat ja auch noch ziemlich lange gelebt, auch noch bis in die 50er Jahre, glaube ich sogar. Ich weiß jetzt gar nicht, wann er gestorben ist.
46 steht auf deinem Zettelchen.
Mensch, du hast ja Radaraugen.
Ich habe Radaraugen.
ja, genau. Ja, 46 ist ja gestorben. Ja, okay. Die waren bestimmt nicht sehr beliebt in ihrer Umgebung. Aber ich glaube auch nicht, dass das überhaupt jemand... Also sie werden es nicht an die große Glocke gehängt haben. Ja, also da kann man wirklich nur spekulieren. Das wäre jetzt reine Sensationshascherei, jetzt darüber was zu sagen.
Ja, und das wollen wir nicht.
Nein, das wollen wir nicht.
Regina, danke schön. Und eine Frage muss ich dir unbedingt noch stellen, weil in unserer Folge über Friedrich Schumann habe ich es Flo nämlich auch gefragt. Es ist ja überliefert, dass Schumann als Henkersmahlzeit, Buletten, Teltower Rübchen, Grießbrei und eine Berliner Weiße mit Schuss gegessen hat er sich gewünscht und bekommen. Was wäre denn das letzte Festmahl für die Kriminalhistorikerin Regina Styrico, wenn es so käme?
Ach ja, wenn es so käme. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne esse. Aber ich würde sagen, vielleicht so Pasta mit Meeresfrüchten, so richtig schön. Es darf auch viel Knoblauch dran sein. Kommt ja jetzt nicht mehr so drauf an. Ja. Und als Nachtisch Mousse au Chocolat mit viel Eiern.
Es kommt ja jetzt auch nicht mehr so drauf an mit dem Knoblauch. Nee. Und im Zweifel sind vielleicht auch die Muscheln schlecht und dann entgehst du der Todesstrafe.
Okay.
Vielen Dank, Regina. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Wir hören uns wieder.
Gut, ja.
Okay, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Crime History ist ein Podcast vom RBB. Produziert von Bose Park Productions.